Als Schriftlesung hören wir aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Paulus schreibt: Vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott, unserem Erlöser, Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen. Das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab, als die Zeit dafür gekommen war. Und ich lüge nicht, sondern sage die Wahrheit. Ich wurde als Prediger und Apostel erwählt, um die Völker im Glauben und in der Wahrheit zu unterrichten. Überall, wo ihr euch versammelt, möchte ich nun, dass die Männer, wenn sie beten, ihre Hände rein zu Gott erheben. Sie sollen nicht von Zorn und Streit beschmutzt sein. Und ich möchte, dass die Frauen in ihrer Erscheinung Zurückhaltung üben, indem sie sich anständig kleiden und nicht durch ihre Frisur oder durch Gold, Perlen oder kostbare Kleider die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Denn die Gott ehren wollen, sollen dadurch anziehend wirken, dass sie Gutes tun. Wort des lebendigen Gottes. Ja, hören wir nochmals auf Paulus, der Predigttext heute in Kolosser 3, ab Vers 22 bis Kapitel 4, Vers 4. Paulus schreibt: Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren, nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, das Gerechte und das Gleiche, das gewährt den Sklaven. Und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Seid standhaft im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Liebe Gemeinde, zwei Teile hat eigentlich dieser Text. Einmal geht es ums Herren und Sklaven und dann geht es um das Gebet. Bei Herren, Sklaven denkt man, ja, das geht uns ja eigentlich gar nichts mehr an. Es gibt ja keine Sklaverei mehr. Aber was es bei uns ja immer noch gibt, sind unterschiedliche Rangordnungen, Hierarchien, Machtgefälle. Dass manche oben sind und andere unten, das gibt es immer noch. Drei kleine Beispiele. Eine junge Mutter hat gerade den Staubsauger in der Hand, saugt so durch die Wohnung und hält plötzlich inne und denkt: Ach, eigentlich bin ich müde, das Kind schläft endlich mal. Mein Mann kommt ja erst heute Abend. Warum mache ich das hier eigentlich? Und dann erinnert sie sich an das Bibelwort: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dass Jesus uns aufgefordert hat, dem anderen zu dienen. Und sie denkt: Ja, ich will es tun. Aus Liebe zu meiner Familie will ich weiter staubsaugen. Ein anderes Beispiel: Eine Tochter pflegt ihre Mutter. Sie ist ein Pflegefall geworden. Und auch da hält sie inne. Warum mache ich das eigentlich? Es kostet so viel Kraft. Dann denkt sie an diesen Bibelvers: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dass wir dem anderen dienen sollen. Und so will sie aus Liebe zu ihrer Mutter diesen Dienst tun. Und noch ein Beispiel: Ein Lehrer hat in der Realschule eine 9. Klasse. Aber es ist immer wieder mühsam, schwierig, Disziplinprobleme. Warum mache ich das eigentlich, fragt er sich zu Hause. Und dann denkt er an diesen Bibelvers: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann denkt er: Ich will es aus Liebe zu den Schülerinnen und Schülern machen. Wenn es so läuft, ist es wunderbar. So ist es eigentlich auch gedacht. Wir ehren Gott, indem wir hier in unserem irdischen Leben anderen mit Liebe dienen, den Menschen dienen. Aber was ist, wenn es nun so ist? Die junge Mutter hält beim Staubsaugen inne, sie ist ganz frustriert. Das Kind war 4-mal die Nacht wach, sie ist völlig erschöpft. Das Kind sagt sowieso nicht Danke, da ist viel zu jung dafür. Wenn der Mann abends nach Hause kommt, nimmt er überhaupt nicht wahr, was sie am Tag über gemacht hat. Ja, er erwartet auch, dass sie es macht, weil er ja den ganzen Tag auch arbeitet. Und sie spürt, wie die Liebe verschwindet und Ärger und Groll beginnen in ihr aufzuwachsen. Die Tochter, die ihre Mutter pflegt, hält inne. Es ist unglaublich anstrengend. Und ihre Mutter, die mit dieser Situation, wo sie selber nichts mehr kann, auch frustriert ist und deshalb immer wieder wütend, ärgerlich wird, auch ihre Tochter beschimpft. Und sie merkt, die Liebe ist weg. Und sie denkt, am besten ist die Mutter auch weg. Ärger und Groll kommen in ihr hoch. Der Lehrer ermüht sich Woche um Woche und irgendwann merkt er, diese Schülerinnen und Schüler, die nerven mich nur noch. Die soll ich lieben? Nein, nein, ich bin ja hier der Chef. Wenn die eben nicht kooperieren wollen, dann werde ich eben alles, alle Maßnahmen, die möglich sind, einsetzen. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Sollen die halt mal sehen, wer hier der Chef ist. Die Frage ja, wie können wir eigentlich aus Liebe dienen, wenn wir in Beziehungen drin stecken, die nicht intakt sind? Wenn der Dienst zur Plage wird? Eigentlich ist es ja unsere Aufgabe, den anderen mit Liebe zu dienen. Nicht Gott braucht in erster Linie unseren Dienst. Der ist darauf nicht angewiesen, sondern der andere Mensch. Aber wie kann das gelingen in so einer schwierigen Situation? Und nun erleben wir, dass in der Seelsorge manchmal ganz andere Gesetze gelten als sonst. Wenn der Dienst und die Liebe zum anderen zu einer Last oder einer Plage wird, dann gilt nun plötzlich etwas, was vorher nicht galt. 5-mal erwähnt Paulus in den ersten Versen des Textes den Herrn. Er meint damit Jesus Christus. Und er macht deutlich, wenn die Beziehung untereinander nicht mehr funktioniert, dann ist es umso wichtiger, dass du die Beziehung nach oben in den Blick nimmst. Denn das ist für dein Leben die entscheidende Beziehung, die Beziehung zu deinem Retter und Erlöser Jesus Christus. Die junge Mutter, die sich vielleicht wie eine Sklavin ihrer Familie fühlt, was, und sie kann nicht mehr aus Liebe dienen, soll sie das weiterhin? Nun sagt Paulus, nein. Er sagt, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das ist ein interessanter Satz. Nicht den Menschen. Was bedeutet das konkret für die junge Mutter beim Staubsaugen? Dass man ihr auch mal sagen kann, nein, du musst es auch nicht für deine Familie tun. Blick du auf den Herrn, an den du glaubst. Gleiches für die Tochter. Du musst es nicht um deiner Mutter willen machen. Blick auf Jesus, den Herrn. Auch der Lehrer, du musst es nicht um deiner Schülerinnen und Schüler willen machen. Blick auf Jesus. Jesus, der selber sozusagen den Staubsauger ergriffen hat, um unseren Dreck der Lieblosigkeit wegzuwischen, wegzusaugen. Der auf diese Welt gekommen ist, in eine Welt, wo es lauter Pflegefälle gibt, die wir alle infiziert sind von der Sünde und gekommen ist, um uns zu dienen. Der als Lehrer gekommen ist in eine Welt, wo niemand mehr wusste, wie man den Weg zum Himmel findet. Der uns von der Sünde reinzumachen, sich zum niedrigsten und elendsten Sklaven gemacht hat. Und die Kreuzigung, die war ja auch eine Todesstrafe, sowieso für Leute, die eh schon der letzte Dreck waren. Die hohen Herren und hohen Damen wurden nicht gekreuzigt. In unserer Enttäuschung blicken wir auf den, der selber enttäuscht wurde, als alle Jünger davonliefen. In unserer Wertlosigkeit, im Gefühl der Wertlosigkeit, blicken wir auf Jesus, wie er entwertet wurde, als man ihn angespuckt hat. In den Zeiten, wo manchmal die Lasten unerträglich sind, blicken wir auf Jesus, der die Lasten der ganzen Welt getragen hat. Und jetzt geht Paulus sogar noch weiter. Und das finde ich wunderbar. Wir müssen uns ja klar machen, dass bei diesem Abschnitt hier um Sklaven, Herren, da geht es ja ums Alltagsleben. Da geht es nicht darum, dass wir Christen irgendwelche tollen missionarischen Aktionen machen oder irgendwelche diakonischen Taten, sondern es geht um das Malochen im Job. Es geht um das Staubsaugen, was scheinbar überhaupt nichts mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Darum geht es jetzt hier. Und genau da spricht jetzt Paulus plötzlich vom Lohn und vom Erbe des ewigen Lebens. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Und das finde ich schön. Da steht man dann da mit seinem Staubsauger und denkt, man kriegt nicht mal einen Euro dafür und keiner sagt Danke. Und jetzt sagt Paulus tatsächlich, dass Jesus das sieht und dass er dafür belohnen wird. Gleiches für die Tochter, die ihre Mutter pflegt, wo vielleicht auch keiner Danke sagt, wo vielleicht der Bruder oder die Schwester sagt, nee, also ich mache das nicht, also wenn du es machst, bitteschön, aber erwarte nicht, dass wir dich unterstützen. Und die auch keinen Cent dafür kriegt. Aber doch wissen darf, da ist jemand, der das wahrnimmt und der dich auch dafür belohnen wird. Und das gilt auch für den Lehrer. Dass da jemand ist, Schülerinnen und Schüler sagen selten Danke. Aber dass da jemand ist, der das wahrnimmt und die Bemühungen sieht und sagt, du wirst auch dafür belohnt werden. Paulus versucht diese Sichtweise uns zu geben, weil er eben nicht möchte, dass die christliche Liebe umkippt in eine unchristliche Lieblosigkeit und Zorn und Ärger und Groll triumphieren. Er sucht hier einen Ausweg, indem er unseren Blick auf Jesus richtet. Aber diese Sichtweise ist eine seelsorgerliche Notverordnung, nämlich da, wo Beziehungen nicht mehr gelingen, wo Menschen klein gemacht werden, dass sie sich wie Sklavinnen und Sklaven vorkommen. Und da, wo die Herren ihre Macht lieblos einsetzen und missbrauchen. Aber diese Notfallverordnung sollte natürlich kein Dauerzustand sein. Natürlich gilt es mit aller Klugheit zu überlegen, wie kann es denn bei dieser jungen Mutter anders werden? Vielleicht muss sie mit ihrem Mann mal vielleicht ein Gespräch führen, vielleicht auch mal vor einem Eheberater, bei einem Eheberater oder einem Seelsorger, dass sich hier etwas ändert. Auch bei der Tochter, da muss es natürlich sein, dass sie nicht kaputt geht, dass sie selber Kraftquellen bekommt, dass sie selber auch Zeiten hat, wo sie auf Distanz gehen kann zu ihrer Mutter, um dann andererseits wieder auch ein Stück weit sich selbst zu verleugnen und diesen Dienst zu tun. Und dass auch der Lehrer vielleicht Supervision in Anspruch nimmt, zu überlegen, wie kann es denn auch anders werden in der Klasse. Diese Notfallverordnung, dass wir überhaupt nicht mehr auf die Menschen achten und nur noch auf Jesus blicken, das sollte kein Dauerzustand sein. Es ist sicherlich kein Zufall, dass nun Paulus auf das Gebet zu sprechen kommt. Er weiß, das kann natürlich nur gelingen in schwierigen Beziehungen, wenn wir nicht nur Jesus als Vorbild nehmen und aus eigener Kraft versuchen, ihm nachzufolgen, sondern dass wir in einem engen und persönlichen Kontakt zu ihm stehen. Und das geht ohne Gebet und Gebetszeiten nicht. Das muss ich mir selber auch immer sagen, weil das bei mir auch immer zu kurz kommt. Standhaft im Gebet. Immer wieder also zu Jesus kommen. Nicht verstummen. Lieber Klage und Bitte vor ihm ausschütten, als zu verstummen. Aber dann, und das finde ich schön jetzt hier bei Paulus, wird der Blick geweitet. Er sagt mit Danksagung, das Gebet soll nicht bei Klage und Bitte stehen bleiben. Es gibt ja Therapeuten, die empfehlen, dass man mal so ein Danktagebuch schreibt. Dass man ein Tagebuch führt, aber da schreibt man nur die positiven Dinge rein. Nur die Sachen zum Danken. Weil wenn man sich immer mit der Klage und der Bitte beschäftigt, bleibt man nämlich immer in dem Negativen drin. Es geht darum, auf das Positive zu blicken. Und jetzt geht Paulus noch weiter. Den Blick von sich selber weg. Klage, Bitte, Dank. Und dann aber wegblicken von sich selber. Denn selbst beim Danken kreist man immer nur um sich selber. Jetzt sagt er, betet dafür, dass Gott eine Tür für das Wort auftue. Dass diese Freudenbotschaft von Jesus Christus Menschen erreicht, die es noch nicht kennen. Und die da sich engagieren und einsetzen, die im Gebet zu unterstützen. Und dann blickt er auf seine eigene Gefangenschaft. Er schreibt ja das aus dem Gefängnis heraus. Und da steckt dann drin, dass wir auch für die beten, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, damit aus ihren Tränen Neues erwachsen kann. Es ist also eine kleine Gebetsschule, was Paulus hier hat. Regelmäßig von der Bitte auch zum Dank, vom Dank in die Welt, die Menschen, die Christus brauchen. Und dann der Blick auf die Brüder und Schwestern, dass ihre Bitten zum Danke führt und im Leiden die Herrlichkeit des Auferstandenen aufleuchtet. Dass also Freude wachsen kann. Und ich möchte schließen mit einigen Bibelversen aus Johannes 16, wo Jesus auf die Freude zu sprechen kommt, auch in Zeiten der Tränen. Er sagt da: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Amen.